Gut, also Marc, schieß los.
Ist klar.
Hallo und grüß euch bei der zweiten Folge von Podcast Ist gleich. Wir sind wieder da an der Eurek. Mein Name ist Marc Röckler und neben mir sitzt wieder, Überraschung, Trommelwirbel, der David Gruber. Auch bekannt als Luke Skywalker auf der Planetarium Südtirol. Astrophysiker.
Hallo Marc, grüß dich und grüß euch an die zwei Zuhörer, was wir haben.
Vielleicht noch mal ganz kurz, nachdem es der zweite Podcast ist, dass wir noch mal ganz kurz erklären, was wir da machen. Man hört es eh schon. Wir reden, quatschen, und zwar über Forschung, Gesellschaft und eigentlich alles, was Südtirol bewegt und vor allem, was uns bewegt, was uns interessiert. Und eben, wir haben uns oft auf ein Bier oder auf ein Café so getroffen und jetzt haben wir einfach gedacht, vielleicht macht es Sinn, wenn wir das mal aufnehmen.
Vielleicht. Das hat total Spaß. Aber Bier und Kaffee, Marc, ist ein Stichwort. Ich habe auch wie das letzte Mal wieder ein Bier mitgenommen.
Super.
Und Bier und Kaffee deswegen, weil da ist nämlich beides so ein bisschen drin. Das ist ein sehr, sehr dunkles, schokoladiges Bier von einer Trentiner Brauerei, nämlich On, so heißt die. Oder ist es ein F? Sweet Dreams heißt sie. Hoffentlich schlafen unsere Hörer nicht ein, wenn sie uns da
hoffentlich schlafen wir nicht ein.
Ja, was machen wir eben da? Wir haben ein paar, glaube ich, ganz coole Themen ausgesucht, was alle interessieren können. Da muss man jetzt keinen PhD haben. Du hast eh nicht einmal an. Deswegen. Ja,
okay. jetzt ist die Stimmung im Keller. Jetzt kann man einen Podcast gleich lassen. Es war schön, dass du es zugehört hast.
Nein, ich habe wieder ein paar coole Sachen ausgesucht und ich denke, dass wir so ein bisschen das Format vom letzten Mal ein bisschen beibehalten. Davor aber, nachdem wir so unter Hopf ausschauen, machen wir das gleich auf, denke ich. Also, Marc, du hörst.
Shit ein. Nein,
das ist
Petroleum. Du hast das letzte Mal, ja, ist halt wirklich da.
Das ist brutal Nerdöl.
David, du hast das letzte Mal die Ehre gehabt, sozusagen in unserem ersten Podcast das Paper vorzustellen.
Ganz genau, deswegen darf ich bitten, die Hand das zu übernehmen, dass du genau. Heute unser Paper vorstellst.
Und zwar habe ich eigentlich, ich darf dir natürlich um nichts nachstehen. Ich habe gedacht, im Sommer war das Thema in Südtirol Wolf und Bär. Und deswegen habe ich mir eigentlich, der Titel passt, Animal Rights and Aboriginal Rights. Also mir ist eigentlich das Paper gleich ins Auge gestochen, weil eben ich das einen recht provokanten Titel finde, so ohne weitere Erklärung, Animal Rights and Aboriginal Rights. Die Rechte und Rechte der Ureinwohner geht es in dem Paper und geschrieben ist das worden von zwei Autoren, die auch noch verheiratet miteinander sind. Das macht es vielleicht interessanter. Und die, also einer ist der Will Kimlicka, der ist ein Kanadier, ist an der Queen's University in Kingston, Ontario tätig und ist Politikwissenschaftler und Philosoph. Und Will Kimlicka ist sozusagen, wenn man in unserer Branche tätig ist, ein kleiner Star. Also den kennt jeder und jeder hat schon mal was von ihm gelesen und er ist wirklich einer von den Big Names. Und der ist aber eigentlich mehr bekannt für seine politische Philosophie und vor allem über ein Buch, das er über Multikulturalismus geschrieben hat. Also Multiculturalism, das ist sein Thema und dafür ist er eigentlich wirklich bekannt. Und seine Frau, eben die Sue Donaldson, mit der schreibt er zusammen das Paper. Auch sie ist Philosophin, auch Kanadierin und ist eben auch an der Queen's University tätig. Das Interessante ist, dass die beiden schon vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben haben. Das heißt Zoopolis, also Zoopolis. Und darum geht es einfach um Tierrechte. Und sie plädieren dafür, dass eben Tiere nicht mehr als Ressourcen oder Sachen gesehen werden, sondern wie Personen angesehen werden und deswegen Grundrechte erhalten. Und sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, Haustiere sollen sogar eine Staatsbürgerschaft bekommen und auch Wildtiere, die in einem gewissen Territorium sind, auch eine Art von Souveränität. Also es geht sehr weit, aber es ist recht interessant und eigentlich also das Buch.
Hast du es gelesen?
Also erfolgreich. Nein, ich habe es eben noch nicht gelesen, aber es ist ein recht bekanntes Buch. So, aber jetzt zurück zu dem Paper. Das ist nur mal, um sozusagen wollte das von dem Buch erwähnen, um dass du verstehst, in welche Richtung das auch geht und sozusagen, was auch von Ihnen ein bisschen der Background ist. Aber für dieses Paper war Stein des Anstoßes, war, dass in Kanada ein Indianerstamm, nämlich die, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspricht.
Wahrscheinlich nicht.
Nein, wahrscheinlich nicht. Haudenosaunee sagen, dass sie in einem Provincial Park, also im Short Hills Provincial Park, haben sie ein Recht, ein Jagdrecht, das ihnen vertraglich gewährt wird. Und dass sie eben dort das Recht haben, Hirsche zu jagen. Und eben da das Gebiet einfach in ihrem traditionellen Gebiet, also auf dem sie gelebt haben, ist. Und dass eben dieser Vertrag besteht und der garantiert ihnen das Recht, diese Hirsche zu jagen. Darauf natürlich in Kanada ganz riesen Proteste von verschiedenen Tierschutzgruppen, die eben sagen, nein, halt kann man nicht machen, man muss die Tiere schützen und so weiter und so fort. Und eben, es geht nicht, dass also dieser Vertrag von den Ureinwohnern, dass der Bestand hat und eben eine sehr aufgeheizte Stimmung. Und in dem Paper wollen die beiden eben genau dieses Spannungsverhältnis zwischen Tierrechte und eben traditionellen Rechten von den Ureinwohnern eben diskutieren, sozusagen, was hat Vorrang, wie kann das, wie spielt sich das ab, wie kann das ethisch sozusagen, ist das miteinander vereinbar? Und deswegen finde ich das ein ganz interessantes Paper, weil es einfach darum geht, welches Gut ist schützenswerter, eben das Leben der Tiere oder eben dieses Recht auf eine alte Tradition, eben auf die Jagd. Und das ist ganz interessant und Sie argumentieren vor allem, dass wir in den westlichen Ländern und in Europa eben Tiere von uns nicht eben als Personen angesehen haben, sondern als eine Ressource und als eine Sache. Und eben für Tierschützer ist das natürlich nicht so, aber auch für die indigenen Völker, für die meisten und eben auch für die Indianer, sagt man First Nation People eigentlich, für die ist wird das Tier auch sozusagen nicht als eine Ressource angesehen, sondern als ein Wesen mit Persönlichkeit. Und da ist eigentlich so ein gemeinsamer Punkt, wo man sagt, okay, da geht eigentlich Tierschützer und aber auch eben dieser Indianerstamm eben sind unisono. Und das ist eigentlich wirklich interessant, dass sie eben beide nicht das Tier als Eigentum sehen und sozusagen gibt es einen Common Ground. Und dieser Common Ground ist eigentlich sehr stark, weil es eben genau ins Gegenteil geht, wie eben sozusagen die verschiedenen Staaten oder eben unsere westliche Welt eben Tiere als Ressource sehen eben und nicht als sozusagen Wesen, menschähnliches Wesen. Und die Ureinwohner sehen aber auch nicht das Tier als ihr Eigentum, sondern sie sagen, okay, in ihrer Spiritualität, dass die Beziehung zwischen dem Tier und den Menschen und diese Jagd, dass das ein konsensualer Akt ist. Dass sozusagen das Tier den Konsens gibt, gejagt zu werden, indem sie dann durch verschiedene spirituelle Riten sozusagen das Tier wertschätzen und das Wesen des Tieres wertschätzen. Und das ist natürlich wieder ein Punkt, den die Tierschützer ganz gegenteilig sehen. Für die Tierschützer ist natürlich der Akt des Tötens immer verwerflich und sagen eben, das Tier gibt nie das Einverständnis sozusagen getötet zu werden und deswegen kommen sie, es sind dann auch noch ganz viele andere Argumente, die sie ins Rennen setzen, aber es sind glaube ich so die wichtigsten, sagen sie, einerseits ist ein sehr, sehr starker Common Ground und auf der anderen Seite aber eben sind da einfach unüberwindbare Ansichten, die, also man wird da nie auf eine Einigung kommen. Was sie sozusagen als Schlussfolgerung aus dem Ganzen ziehen ist aber, dass sie sagen, okay, grundsätzlich ist man sich einig, eben, dass das Tier oder die Natur grundsätzlich nicht als Ressource gesehen werden soll, sondern eben als etwas, was zu bewahren ist und etwas, was schützenswert ist. Und dass deswegen, statt sich sozusagen gegenseitig zu bekriegen, eigentlich man sollte eine Lösung finden sollte und eigentlich sozusagen die Bösen sind sozusagen die anderen Akteure, die Multinationalen und so weiter, die Tiere und Massentierhaltung und so weiter und so fort oder eben auch Fracking und so weiter, die eben die Welt, die Tiere, die Natur ausbeuten und das ist sozusagen der Common Ground. Wie gesagt, es ist einmal was ganz anderes, auch jetzt wirklich kein rechtliches Thema, sondern eben mehr aus der ethischen Perspektive beleuchtet. Aber wie gesagt, grundsätzlich interessant auch zu sehen, weil es für uns vielleicht jetzt als Wissenschaftler, sagen wir, erstens eben die Frage, was ist schützenswert? Eben sind es die traditionellen Rechte, eben in diesem Fall von dieser Volksgruppe, aber auch, ich meine, das lässt sich ja auf viele Minderheiten übertragen, ist einfach eine Tradition, ein schützenswertes Gut. Und was ist eben, wenn es mit anderen Rechten sozusagen, also sich mit anderen Rechten nicht kollidiert. Ja. Genau, danke. Und zwar eben, wie sie eben argumentieren, dass eben trotzdem gewisse Sachen eben gemeinsam sind, aber trotzdem unüberwindbare Sachen. Finde ich auch interessant, dass man sagt, okay, man muss einmal zugestehen, dass es schwierig ist, wirklich das zu lösen, sozusagen.
Ja, ich finde, also aus oftmals muss ich sagen, die Naturschützer, oder die vermeintlichen Naturschützer nicht, gerade in dem Fall, du kannst einfach nicht leugnen, dass der Mensch ein Tier ist wie jedes andere. Ich meine, wir sind Viecher. Und wieso soll es okay sein, wenn ein Grizzly einen Elch erlegt, aber es ist nicht okay, wenn ich als Indianer einen Hirsch erlege, damit ich dann nachher besessen kann. Also ich meine, gerade in dem Fall finde ich es ja absolut hirnrissig eigentlich, ich persönlich. Es ist halt nie schwarz und weiß, natürlich gibt es ein ganzes Spektrum. Inzwischen in der industrialisierten Welt gibt es die Massentierhaltung, die leider für da ist, um Futter zu erzeugen. Okay, darüber kann man diskutieren, aber dass sich in so einem Fall Tierschützer aufregen, selbst finde ich jetzt wirklich, also meine persönliche Meinung als Naturalist sehr, sehr übertrieben, muss ich sagen.
Na, also grundsätzlich eben sieht man halt, dass wirklich eben, es ist schwierig zu schauen, wo setzt man die Grenze. Aber ich glaube, um mal wieder in Südtirol Bezug ein bisschen herzustellen, wir haben es eben an der Bär- und Wolf-Diskussion gesehen, dass einfach über gewisse Themen da auch sehr, bei uns auch, sehr hart diskutiert wird und das wirklich sehr emotional oft diskutiert wird und sehr nahe geht. Und ich glaube eben da drüben natürlich, wenn es um die Rechte dieses Volkes geht, dass das auch sehr emotional ist. Und da finde ich eben das Paper toll, dass das sozusagen in die Lücke springt und sagt, okay, wir verstehen euch, wo schaffen wir es an, diesen Common Ground zu finden? Und,
ja,
und
gemeinsam. Das ist mit dem Common Ground, die Diskussion wird bei uns nicht gemacht, weil die Naturschützer, nicht, die sagen, Wolf und Bär sollen auf keinen Fall getötet werden. Sollen ja einen Freiraum haben, das ist die Natur. Und andererseits gibt es dann aber den Bauern, nicht, der mal von seinen Viecherherrschaft mal finanziell abhängig ist. Und nicht gleich selbst, das vergessen viele. Viele Bauern bauen ja sogar eine emotionale Beziehung zu ihrem Viech auf. Die kennen den alle beim Namen, die wissen, wie sich der verhält. Und natürlich, wenn ich noch ein Haustier in dem Sinn verliere, auch wenn es ein Schaf ist oder eine Kuh oder ein Schwein, das ist emotional auch belastend, das kann absolut. Ich auch verstehen. Nicht? Das heißt, die Debatte soll eben, ist gut, dass du das gesagt hast, eben nicht so zweiseitig geführt werden, weil gerade die Stadtler, nicht, die sagen, nein, Bär und Wolf, super, weil die haben das Problem nicht. Aber auf dem Land nachher will ich sehen, wenn das Team von dem abhängig ist. Nicht?
Nein, absolut. Also du hast vollkommen recht. Aber eben, es ist einfach, das sind Themen, die sind sehr emotional. Da hat auch jeder irgendwie seine Meinung. Es ist schwierig. Ich kann noch was anführen, was vielleicht interessant ist. Ein Kollege an der Eurak, er ist, glaube ich, Geograf, Favalli heißt er, der hat im Sommer eine Broschüre rausgegeben, wo er sozusagen die ganzen wissenschaftlichen Fakten zum Thema Wolf zusammengetragen hat. Ist eine kleine Broschüre geworden, ich glaube ein paar Seiten, aber die ist auf der Webseite der Eurak zu finden und durchzulesen. Ist vielleicht auch was im Kleinen sozusagen ein bisschen eine neutralere Seite gibt, eben ohne zu werten. Und oft sind, glaube ich, auch Fakten wichtig in gewisse Diskussionen. Abgesehen davon, dass natürlich, gerade wenn man die Einzelschicksale dann irgendwie oder eben Einzelpersonen natürlich da immer mehr und weniger betroffen ist, ist oft für uns auch schwierig. So mal, insgesamt für die Forschung, glaube ich, oft sagen wir die Forschung im Elfenbeinturm, schwierig oft dann wirklich da zur Diskussion
beizutragen. Um politisch zu werden, das ist das, was hier ein bisschen angreift, allgemein, dass zu wenig oft die Experten oder die, was Forschung in dem Gebiet betreiben, auch gefragt werden, weil die selbst bringen eben eine neutrale Sichtweise. Jetzt sagen die Fakten auf und führen das Ganze weg von einem emotionalen Erlebnis oder einer emotionalen Diskussion, die eh nichts bringt. Mhm. Weil eine Diskussion zu führen mit rationalen Argumenten gegen eine emotionale Position hat keine Chance, weil die emotionale Position basiert nicht auf Argumenten. Nicht? Und das ist so ein bisschen, was ja so angreift, nicht? Also all diese Diskussionen sein, das sehr polemisieren, wird zu wenig häufig eben auf die Faktenlage oder die aktuelle wissenschaftliche Forschung im Werk gelegt. Nicht?
Ja, also da ist, ich glaube, das ist auf der ganzen Welt so eben und deswegen, aber ich glaube eben, oft muss ich ja die Wissenschaftler, wir uns als Wissenschaftler selber an der Nase nehmen, weil oft sind wir eben wirklich zu weit weg vielleicht und sind wir auch zu versessen auf unsere Themen und sind oft einfach in unsere Bereiche auch zu weit weg dann wieder von den tagtäglichen Sachen. Also wie du sagst, es ist schon ein bisschen ein Zwischenspiel.
Und deswegen gibt's Ich gleich.
Ich gleich, genau. Apropos Ich gleich und apropos auch emotional, Wir sind ja jetzt im März, aber ich sehe gerade noch so in die Buchhandlungen in Südtirol eigentlich den Mondkalender auffliegen. Und ich diskutiere ja auch oft mit Freunden. Also ich habe Bekannte, die gehen nachher zu gewissen Tagen Haare schneiden und andere die Blumen gießen oder einsetzen und so weiter und so fort.
Das Hebelei, wenn wir jetzt einen Schluck trinken, Entschuldigung.
Zum Wohl, ja. Also da gibt es ja alle möglichen Regeln und ich kenne auch viele Freunde, die sagen, oft bild ich es mir ja sogar ein, muss ich sagen. Dass ich bei Vollmond, dass man schlechter schlaft. Nicht? Und, so. Und das wollte ich effektiv einmal fragen, die als Experten, was hat es denn damit auf sich? Ist das von mir eingebildet? Ist da was dran? Ist vielleicht teilweise was dran? Wie siehst du das?
Strahlt der Mond ganz voll und hell, wächst dem Knecht ein Werwolffell. Also das ist so vielleicht die Überleitung.
Ich bin halt nicht vom Thema.
Ich lasse mir hier noch mal die Wölfe bleiben. Na, interessant eben dieser ganze Mondglaube. Auf das komme ich, weil ich erst vor kurzem interviewt worden bin von Reis Südtirol, nämlich vor kurzer Zeit für eine Sendung, die am Vormittag ausgestrahlt worden ist, der Hörerfunk. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also da riefen eben Leute und berichten über ihre Erfahrungen zu speziellen Themen. In dem Fall war die Sendung eben ausgelegt zum Mondkalender. Glauben Sie daran? Glauben Sie nicht daran? Ist das eine Geschäftsmacherei oder ist da wirklich etwas dahinter? Und da wollten sie halt auch meine Stimme als Astrophysiker hören. Das ist eingespielt worden, ich weiß auch nicht, live im Studio. Und ich wurde halt auch gefragt worden zu verschiedenen Themen zum Mondkalender. Die Sendung, gleich ganz kurz, um das einzubetten, dann komme ich gleich auf das, was du gesagt hast, hat eine Stunde gedauert. Eine Stunde lang haben Leute angerufen. Alle waren mit irgendwelchen Themen zum Mond, seien sie gekommen, wo der Mond ihrer Meinung nach einen Einfluss hat. Meine kritische Stimme ist einmal gekommen, nämlich zur Hälfte der Sendung und danach war wieder alles, sagen wir, einseitig, muss ich
sagen. Sprich, du bist nicht zu Wort gekommen. Unvorstellbar.
Ein Skandal. Was haben die Leute eben alles gesagt? Wie du auch schon eingangs erwähnt hast, du alles mögliche Werte im Mond angelastet oder angekreidet, angefangen von harmlosen Themen wie Blumen setzen, Blumen gießen, lüften, Haare wachsen lassen, dann Wein, der bei Vollmond besser eingekellert werden soll als bei Neumond und irgendwelche Rohbauten, die zu gewisser Mondphase gemacht werden sollen, Operationen, die bei gewissen Mondphasen besser funktionieren.
Also
es gibt eine unendlich große Anzahl an Sachen, wo man glaubt, der Mond hat ja keinen Einfluss.
Dem darf ich auch kurz unterbrechen, weil ich sehe schon, in welche Richtung das geht. Also ich glaube, das erkennt man schon, dass du da eher skeptisch bist und du wirst uns, glaube ich, auch gleich erklären, wieso.
Ja.
Aber ich frage mich, eben, man sieht, wie du selber sagst, bei der Sendung haben unzählige Leute angerufen.
Ja.
Also es scheint ein Thema zu sein, das erstens den Leuten wichtig ist und zweitens eben viele Leute, die daran glauben. Und da frage ich mich einfach, ja, wenn eben, du wirst uns jetzt sagen, wenn da wirklich nichts dran ist, warum? Warum ist dieser, ich sage es jetzt, Irrglaube so stark in der Gesellschaft?
Ja, aber also das ist allem schon so gewesen, dass der Mensch aufgeschaut hat zum Himmel, vor allem auch zum Mond. Es war nämlich relativ wichtig, zu die Mondphasen zu untersuchen, beziehungsweise die Abstände von einem Vollmond zum nächsten umzuschauen, weil der Mond ja der erste Zeitmesser der Menschen war. Nicht? Der Mond braucht einen Monat, Zufall, von einem Vollmond zum nächsten. Und es war halt sehr wichtig, im islamischen Bereich hat heute der Mondkalender absolut verwendet. Nicht? Und es war halt wichtig, zum Mond zu schauen. Und dann hat man... Und der Mensch hat eben ein großes Problem. Er hat, jetzt so jeder von uns, das hat wirklich jeder von uns, das sind, nennen wir es einmal sehr provokativ, Wahrnehmungsstörungen. Also wir sind halt keine Maschinen, wir sind Menschen und bei unserer Wahrnehmung passieren Fehler. Da gibt es mehrere Prozesse, die da zur Verantwortung zu ziehen sind. Zum Beispiel, gerade das, was du erwähnt hast, mit dem Schlechtschlafen, ne? Hat man, und da will ich auch noch gleich betonen, die Wissenschaft sagt nicht, das kann nicht sein, schauen wir jetzt nicht tun. Im Gegenteil. Interessante Hypothese, schauen wir ins Hohn. Haben wir ins Hohn geschaut, in Schlaflabore, unabhängig, also ohne Fenster, geschaut, wie schlafen die Leute, viele hundert Testsubjekte. Und man findet eben heraus, bei Vollmond schläft man nicht. schlechter. Warum glauben die Leute aber trotzdem dran? Das ist ein Effekt zugrunde, das nennt sich die selektive Wahrnehmung. Wenn ich schlecht schlafe, ich komme zur Arbeit, ich triff die, ich meine, jetzt in dem Fall ist es ein hypothetisches Beispiel, nicht? Will man nicht arbeiten? Nein. Ich triff die bei der Arbeit und sagt, man, ich schlecht geschlafen, bin ich fertig. Und dann sagst du, Echo, weil Vollmond war. Und dann werde immer das merken. Das ist der Grund, nicht? Wenn ich komme und ich habe schlecht geschlafen, kein Mensch, der redet etwas von irgendeinem Mond, dann vergiss ich das. Das merke ich mir nicht als Treffer. Das ist das Trefferproblem. Ich merke mir die Treffer, aber die Nicht-Treffer vergiss ich. Und dann mache ich eine falsche Korrelation, weil ich mir das nicht alles aufschreibe.
Nein, das verstehe ich. Und ich meine, wir alle wissen, dass sozusagen selektive Wahrnehmung passiert ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Und das ist etwas, was uns Menschen sozusagen auch ausmacht und das wir alle haben und das so passiert. Aber ich frage mich eben, wenn wir da ein Beispiel nehmen, du triffst mich bei der Arbeit und du sagst mir, du hast schlecht geschlafen und ich sage zu dir, wieso sage ich zu dir, ja wegen dem Mond, ich könnte ja zu dir auch sagen,
ganz genau,
ich könnte ja zu dir sagen, ja, dein Kissen ist nicht super oder hast gestern bist du lang aus gewesen oder...
Weil das ist schon so in der Gesellschaft verwurzelt.
Genau, aber das ist meine Frage, aber wieso?
Weil der Mond ein eindrucksvoller Begleiter am Himmel ist. Jeder, der schon mal den Mond aufgehen hat gesehen, ist beeindruckend. Er schaut gerade am Horizont durch eine optische Täuschung, schaut der Mond sehr, sehr groß aus. Und das ist schon sehr beeindruckend, wenn ich das sehe. Und das hat einfach, das ist so drin. Und dann hört man auch überall, wo man ist, eben in die Buchhandlung trifft man auf den Mondkalender. In die Radiosender hört man etwas vom Mondkalender. Man liest in die Zeitungen vom Mondkalender. Und das ist so omnipräsent. Und das wird gar nicht mehr hinterfragt eigentlich. Und da muss ich mal aus einer rein wissenschaftlichen Sicht übrigens, selbst wenn man eine Korrelation findet zwischen irgendeiner Beobachtung, also zum Beispiel Autounfälle, Geburten von Kindern, was weiß ich immer, und der Mondphase, dann ist es noch nicht gesagt, dass nur weil es da eine Verbindung gibt zwischen Mondphase und dieser beobachteten Größe, dass da auch eine ursächliche Verbindung ist. Das ist nämlich ganz schwierig, weil wenn man so eine Korrelation mal findet, dann bedarf es eigentlich einer Kontrollgruppe an Menschen, die auf einem Planeten wohnt, wo kein Mond ist. Er gibt's nicht. Nicht? Ist schon klar. Schwierig zu überprüfen. Aber ich will auch sagen, auch wenn eine Korrelation gefunden wird, heißt es noch lange, dass der Mond ursächlich dafür verantwortlich ist.
Aber nochmal, nochmal, nur darauf festnageln darf. Mir geht's jetzt gerade darum, eben sozusagen, ja, wie, was, warum? Ich frage mich einfach, wieso? Oder eben, warum? Du sagst eben, das ist überall in Radios, in der Buchhandlung. Wieso ist so weit gekommen? Eben, du sagst ja selber, im Islam und so weiter und so fort, war die Mondforschung ja ein wichtiges Thema. Auch bei den Mayas und Inkas. Nicht, wenn ich mich nicht täusche, war ja auch schon wichtig, sozusagen, den Himmel zu beobachten und den Mond zu beobachten. Und dann frage ich mich, okay, irgendwo wird es natürlich auch sein, weil du sagst, okay, der Mond hat einfach eine natürliche Anziehung, Skorf. Aber ich frage mich einfach, wieso hat sich das dann in der Zeit so stark in unser gesellschaftliches Leben?
Ja, aber das ist ganz leicht erklärt. Ich nehme ein anderes Beispiel her. Ganz genau, wie es gegangen ist, weiß ich nicht mehr. Bei den Ägyptern hat der Sirius, der heilige Stern Sirius, einen besonderen Stellenwert gehabt. Weil allem, wenn der, kurz nach Sonnenuntergang aufgegangen ist, also die Sonne ist untergegangen im Westen, im Osten ist dann der Sirius gekommen, warum die Ägypter gewusst, jetzt wird er nie lieber schwemmt. Und was haben sie gemacht? Sie haben diesem Aufgang vom Sirius eine ursächliche Wirkung zugeschrieben. Sie haben gesagt, weil der Sirius jetzt dort aufgeht, deswegen wird er nie lieber schwemmen. Sie haben nicht verstanden, dass das mit der Jahreszeit einfach zusammenhängt, dass alles zur gleichen Zeit passiert, sondern sie haben gesagt, der Stern ist dafür verantwortlich. Mhm. Und das ist das Problem. Wir Menschen sind Mustererkennungsmaschinen. Wir erkennen überall Muster, wo keine sein. Das fängt bei Punkt, Punkt, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Wir brauchen zwei Punkte, einen Strich und ich sehe kein Gesicht. Marsgesicht, ich weiß nicht, ob du selber sagst, ist eine Felsformation auf dem Mars, der ausschaut wie ein Gesicht, ist aber nicht, ist eine Felsformation. Ja. Es gibt Leute, die sehen in einem getoasteten Brot die Gottesmutter Maria. Ja, und es gibt Leute, die sehen, sie beobachten etwas, schauen dann durch Zufall bewusst, unbewusst zum Mond, sehen da, ne? Und das übertragt sich einfach, obwohl das eine falsche Mustererkennung ist.
Okay.
Das Gehirn ist falsch programmiert.
Aber bevor wir jetzt dann total ausschweifen, dann kommen wir zum Praktischen zurück.
Ja.
Es würde bedeuten, also okay, wenn jetzt im Mondkalender oder im Kalender steht, okay, an dem Tag wäre gut Haarschneiden.
Ja, genau.
Und vielleicht empfinde ich dann, dass an dem Tag Haarschneiden gut gewesen ist.
Ja.
Hat aber vielleicht nicht mit dem Mond zu tun, aber dann mit einer anderen Ursache.
Ja. Kann sein. ist möglich. Es, die, für mich ist es so, ich sage, solange keiner einen Schaden davon hat, ist ja alles kein Problem. Ob ich zum Vollmond oder zum Halbmond oder Vollmond Haarschneiden gehe, ist ja wurscht. Ist ja nicht schlimm. Das Problem fängt dann an, zum Beispiel gerade beim Schlafen gehen, der Nocebo-Effekt. Ich weiß, ich schaue zum Himmel, ich sehe den Vollmond und ich weiß, heute werde ich schlecht schlafen. Mhm. Und dann gehst du mit so einer Einstellung ins Bett, dass ich schlecht schlafe. Dann ist mir aber schon ein kleiner Schaden entstanden. Es geht dann noch so weit, Operationen, haben hört für mich dann ein bisschen der Spaß auf, ja, muss absolut. Ich sagen. Weil es ist ja nicht so, dass es nicht untersucht worden wäre. Man hat geschaut, gibt es Zusammenhänge zwischen der Wundheilung zum Beispiel, wie viel Eiter wird produziert, wie schnell trocknet das Pflaster aus und so mehr. Kein Zusammenhang ist gefunden worden. Es gibt Leute, die aber behaupten, soll ich nur bei, weiß ich nicht, zunehmenden Mond die operieren lassen. Wenn ich 14 Tage warten muss, bis der zunehmende Mond kommt, dann habe ich vielleicht ein Problem. Und das ist dann immer witzig. Abgesehen von dem Ganzen, es fällt ja also ein bisschen, wenn man sich überlegt, der Wirkungsmechanismus, weil unabhängig vom Vollmond, zunehmend und abnehmend, der Mond ist plus minus einem gleich weit von der Erde entfernt. Das heißt, was sich da verändert zwischen einem abnehmenden und zunehmenden Mond, ist das Beleuchtungsverhältnis. Er wird einmal von der anderen und einmal von der anderen Seite von der Sonne umgeleuchtet. Mehr ändert sich nicht. Die Beleuchtungsintensität ist aber dieselbe. Welcher physikalische Mechanismus soll dafür verantwortlich sein, dass eine Blume besser wächst? Mhm. Weil wenn einer sagt, es ist die Gravitation, dann sage ich, Gravitation ist allem die gleiche. Mhm. Wenn einer sagt, es ist die Beleuchtung, warum soll das einen Unterschied machen, ob die Sonne da steht oder da zusammensteht beim Mond? Da fällt sogar der Wirkungsmechanismus.
Okay. Also grundsätzlich, um das Ganze zusammenzufassen, eben für die kein Einfluss, also der Mond hat keinen Einfluss.
Nicht für mich, sondern ja. Für alle wissenschaftlichen Studien, die zu diesem Thema
gemacht haben. Genau. Also, aber hat der Mond dann absolut keinen Einfluss auf unser Leben?
Auf unser Leben hat er insofern Einfluss, als dass er die Gezeiten verursacht. Wenn ich ein Fischer bin und am Strand wohne, dann wird mein Leben von den Gezeiten diktiert sein. Unabhängig davon, ob es ein abnehmender oder zunehmender Mond ist, weil Gezeiten sind die Gezeiten. Zweimal am Tag.
Nicht genau. Da gibt's ja auch unzählige Theorien, glaube ich, was ich so mitgekriegt habe, der Einfluss vom Mond auf Wasser, wo wahrscheinlich auch das wenigste stimmt.
Das meistgehörteste Argument ist genau das, dass du vielleicht sagen, der Mensch besteht eben zu, weiß ich nicht, 50, 60, 70% aus Wasser. Wenn der Mond schon das Wasser beeinflusst, dann wird das Wasser auch in uns beeinflussen.
Und das ist wegen den Gezeiten wahrscheinlich, dass der Mythos entstanden ist.
Hast du schon mal Gezeiten im kalten See gesehen? Hast du schon mal Gezeiten in deinem Bierglasel da gesehen? Nein, weil...
Ich sehe zurzeit leider, dass es leer ist.
Das ist ein ganz großes Problem, weil ich kann weiteres mitnehmen. Heint leider eins mit. Aber eben, die Gezeitenkraft des Mondes, jetzt auf uns zwar da, ist äquivalent der Gezeitenkraft einer Kopflaus, der auf meinem Kopf jetzt sitzt. Okay? Da ist schon eine Last da, aber die ist sehr, sehr gering. Wassermengen sind aber viel und die Gezeiten funktionieren eben leider sehr in einer komplizierten Art und Weise, dass das Wasser da eben verdrängt wird. Aber das Wasser in meinem Körper wird nicht verdrängt durch den Mond. Und das ist ja mal das meistgehörteste Argument, aber genauso wenig wie in einem Glas Wasser, das aus 100% Wasser besteht, irgendwelche Effekte sind aufgrund vom Mond, genauso wenig habe ich das in mir drinnen.
Mhm. Ja, danke, David. Ich glaube, du hast uns wieder weiter geholfen da.
Ich weiß nicht. Aufgrund dieses Interviews übrigens wird es im Planetarium eine Sonderveranstaltung irgendwann einmal in Zukunft geben zum Thema Mondglauben. Wenn das interessiert, kannst du auch das einmal gerne bei uns anhören.
Ich glaube, dass viele jetzt einfach ein Problem haben werden, weil sie nicht wissen, was sie mit ihrem Mondkalender anstellen. Wenn du hier sagst, der ist komplett im Schutz. Nein, ja, Unterhaltung ist schon trotzdem.
Ich glaube, ja. Nein.
Ich habe gut, du hast gesagt, Veranstaltung im Planetarium, da waren wir eigentlich eh bei unserer Sequenz Veranstaltungen. Ich habe leider keine klassische Veranstaltung heute vorzustellen, dafür was wirklich, wirklich Wichtiges. Und zwar, David, weißt du, was der Minority Safe Pack ist?
Das hat etwas mit Minderheiten zu tun.
Ja. Nicht umsonst hast du im PhD und die nicht. Nein, genau. Es geht um Minderheiten und zwar ist der Minority Safe Pack eine europäische Bürgerinitiative, die gestartet worden ist und zwar um ein Paket von Schutzmaßnahmen für Minderheiten auf den Weg zu bringen und dafür braucht es jetzt 1 Million Unterschriften. dass diese Bürgerinitiative Erfolg hat. Was bedeutet Erfolg? Dass eben auch eine Anhörung von der Kommission organisiert wird, wo eben Kommission und Parlament die Promoter dieses Safebacks einladen und eben diese ihre Initiative vorstellen können. Das heißt nicht, dass eben die Kommission oder das Parlament die Maßnahmen umsetzen müssen, aber trotzdem, sie müssen zumindest eine Stellungnahme geben, ob sie es machen und wenn sie es nicht machen, warum nicht. Und für Südtirol ist es eigentlich jetzt nicht besonders interessant, weil ich sage, viele dieser Rechte, die in diesem Minority Safeway sind, haben wir schon. Aber trotzdem, wir wissen, es gibt einfach in Europa ganz viele Minderheiten. Und man spricht davon, dass jeder siebte Europäer Teil einer Minderheit ist, eben die nicht so gut gestellt sind wie wir. Und deswegen wäre es eben toll, wenn wir da mitmachen. Und man kann, und das ist eben der Aufruf an dich und an alle, bis Anfang April auf der Seite www.minority-safeback.eu unterschreiben. Und das geht ganz, ganz einfach.
Ich bin gerade dabei.
Ja, ich sehe es. Du bist vorbildlich, wirklich vorbildlich. Es ist nämlich so, was ich noch dazu sagen muss, die EU hat sich wie immer natürlich ein paar komplizierte Mechanismen ausgedacht. Und zwar reicht es nicht, wenn europaweit diese Million Unterschriften gesammelt wird. Es muss auch in 7 Mitgliedstaaten, also in der Verordnung über diese Bürgerinitiative steht, in mindestens einem Viertel der EU-Staaten, also in 7 noch, wenn man eben mit 28 rechnet, eine gewisse Hürde erreicht werden von Unterschriften. Und diese Hürde errechnet sich, wenn man die Parlamentarier des Mitgliedslandes mal 750 multipliziert.
Du hast mich verloren.
Ich habe dich verloren. Ich weiß, ist halt wichtig. Das Wichtige, was du dir merken musst, ist eben, dass wir nicht nur 1 Million Unterschriften brauchen, sondern dass wir eben in 7 Mitgliedstaaten auch eine gewisse Schwelle erreichen müssen. Mhm. Und in Italien sind das knapp 54.000 Unterschriften und das sind wir noch weit entfernt. Und das heißt, wenn wir jetzt nur in Rumänien, die ganz stark am Sammeln sind, 1 Million schaffen und dafür in keinem anderen Land die Schwelle erreichen, dann wird diese Bürgerinitiative auch nicht erfolgreich sein.
Du, die Daten sind doch sicher, oder? Das musst du als Mädchen eingeben, ich habe gesehen, Reisepass,
die Daten, Nummer und die Daten sind sicher, und, okay. Das ist alles easy going. Und du hast damit wirklich eine gute Tat gemacht.
Vielen Dank.
Ja, eben. Und es war eigentlich auch schade, eben, wenn man das nicht schafft, weil eben, wenn man sagt, eben 50 Millionen Leute in Europa sind Teil einer Minderheit, dann müssen wir das eigentlich locker schaffen.
Marc, eine Frage noch. Wer hat das lanciert?
Also lanciert hat das, haben das 7 Privatpersonen.
Ach so.
Unter anderem unser Altlandeshauptmann Louis Thurnwaller. Und sozusagen der Träger davon ist die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen. Das ist ein Verbund verschiedener Minderheiten. Da sind vor allem Parteien dabei. In Südtirol ist es die SVP, die dort in der FUEF sitzt. Und ja, also es wäre toll, wenn man das schaffen würde, aber und es wäre auch eine verpasste Chance, wenn nicht, weil gerade in letzter Zeit waren eben Minderheitenthemen nicht so auf der Tagesordnung von der Europäischen Union. Und man muss auch sagen, dass diese Bürgerinitiative im ersten Moment auch abgewiesen worden ist, weil eben die Kommission gesagt hat, dass einige Punkte nicht in die Kompetenz der Kommission fallen. Und deswegen hätte sie erst gar nicht registriert worden sein. Erst dann noch sind eben die Initiatoren in Berufung gegangen und jetzt ist sie eben registriert worden. Und eben man hat 12 Monate Zeit, diese Unterschriften zu sammeln. Was noch zu sagen ist, dass wir gesehen haben, wenn man sozusagen die Europäische Bürgerinitiative ein bisschen als Instrument untersucht, dass man braucht mehr wie 1 Million Unterschriften, weil die Unterschriften werden durch die nationalen Behörden dann noch kontrolliert. Und man hat halt oft gesehen, dass eben ganz viele Unterschriften dann am Ende ungültig sind, weil Daten fehlen und deswegen braucht es viel mehr, Und insgesamt muss ich sagen, seit 2012, seit es das Instrument gibt, gibt es nur 65, also sind 65 Bürgerinitiativen registriert worden. Und davon waren nur 4 erfolgreich. Und wenn wir jetzt die Themen sagen, eins war Stop TTIP, eins war Stop Glyphosat, eins war über Tierschutzrechte und eins war über Embryonenrechte. Also so waren halt große Themen, wo große Interessensgruppen dahinter sind. Also es ist nicht so leicht,
Also Stichtag Heinz, 600 Millionen Unterschriften hersteigen.
Ja, nicht 600 Millionen, sondern
600.000.
Wobei der Großteil davon, eben das siehst du auf der Webseite, händisch eingegangen sind und eben alle noch nicht kontrolliert worden sind. Und wenn du schaust online, sind es bis jetzt knapp, glaube ich, 230.000 und das ist schon noch relativ wenig. Also way to go, sage ich, aber du hast jetzt deinen Beitrag geleistet,
David. Meine Stimme zählt.
Super. Ja, was ich auch noch habe, ist, wir haben so letztes Mal eine Twitter-Woche gehabt, aber mit einer Twitter-Woche kann ich leider jetzt nicht dienen. Ich will ja aber, und vielleicht unsere zwei Zuhörer, auf...
Hallo Nora.
auf der Webseite aufmerksam machen. Und zwar heißt der www.altmetric.com. Und das ist ganz interessant, weil die tracken sozusagen den Impact von den verschiedenen Papers, die geschrieben worden sind. Und wenn du darauf gehst, dann siehst du in 2017 sozusagen, was seien die 100 Papers gewesen, die den meisten Einfluss in der Gesellschaft gehabt haben und die meisten diskutiert worden sind auf die Social Media, in Zeitungsartikel und. Und ich glaube, gerade für uns als Wissenschaft ist es oft interessant zu sehen, okay, eben hat unsere Forschung eben, ist sie, wir haben eh das letzte Mal schon darüber geredet, eben Einfluss auf die Bürgerschaft und auf die Gesellschaft. Und im Grunde ist ja das auch sozusagen die Aufgabe von Wissenschaft wirklich, zumindest einen Diskurs in der Gesellschaft anzuregen. Und da sind auch ganz interessante Paper, auf die man auch stoßt oder stoßen kann. Zum Beispiel, eins ist mir in Erinnerung geworden aus den Top 10, anhand von Instagram-Fotos konnten Wissenschaftler erkennen, ob jemand eine Depression hat oder nicht. Also rein aufgrund sozusagen Gesichtsmerkmalen von den Fotos. Und damit über das Thema war zum Beispiel ein Paper. Aber wie gesagt, ist ganz interessant. Es ist auch interessant sozusagen für uns zu sehen, was ist in der Forschung im Moment relevant und interessant.
Ich habe eine Twitter-Woche.
Ah, super. Ich bin gespannt jetzt.
Dazu muss man sich jetzt aber leider ein bisschen was vorstellen. Und zwar, jeder, glaube ich, kennt den Südtiroler Adler auf das Wappen, nicht? Das sechste Mal der Fahne sehe ich bei Herz Jesus Sonntage Kisch jetzt gewesen, dass man da mal schaut, nicht? Und der Jörg Schaller, unter dem Nickname Jörg Scheller, nein, nicht Schaller, Scheller, Jörg Scheller 1.
Soll man den kennen?
Na, weiß ich nicht, das ist ein Musik, Kunsthistoriker und Bodybuilder.
Ah, ja, interessant. Okay.
Was die Leute halt alles sortieren. Da hat er geschrieben, politisch vielsagend, alle heraldischen Adler, so heißt eben der Adler, was auf die Wappen rum ist, alle heraldischen Adler sehen aus, als knallten sie gerade gegen eine Scheibe. Ich dachte, das nächste Mal einfach mal nachgeben, wie der Vogel ausschaut.
Weißt du, weil er so seitlich ist und die Zunge.
Genau, die Zunge draußen, wie auf der Scheibe draufgepickt, das ist tatsächlich ein sehr anschauliches Bild.
Weil du gerade gesagt hast, was Leute so dir und alles. Ich meine, es gibt Leute, die machen einen Podcast.
genau, wir machen einen Podcast.
Ja. Und ich glaube, wir sind damit fast am Ende.
Nicht ganz. Letztes Segment noch. Logischer Druckschluss der Woche.
Genau, dem wollte ich jetzt übergehen.
Nein, der darf nicht ersparen. Vor allem, weil es heute um den Mond gegangen ist, passt der auch ganz gut. Das sogenannte Galileo-Gambit. Galilei hat ja den Mond beobachtet, unter anderem
Ist teuer zu stehen gekommen, ne?
Ja, ihm ist eh gut gegangen und sein Leben lang unter Hausarrest, oder sind andere, die haben anders geschrieben, nicht? Er ist ein bisschen warm geworden für die Zeit. Galileo Gambit, worum geht's? Dass eben vielfach, wenn man mit einem Verschwörungstheoretiker zum Beispiel oder mit wem man diskutiert, kommt manchmal eben dieses Argument, dass weil etwas abstrus und lächerlich klingt, kann sich dann später trotzdem als wahr herausstellen. Genauso wie beim Galilei, der eben gesagt hat, die Erde dreht sich um die Sonne. Keiner hat ihm geglaubt, aber hat er dachte schon recht, nicht? Aber weil etwas lächerlich ist, heißt es nicht automatisch, dass es deswegen richtig ist. Weil über einen Enrico, den Clown, hat man auch gelacht. Und weil man darüber lacht, nicht, ist es deswegen nicht richtig, was er sagt. Nicht? Deswegen, viel eher ist es wahrscheinlich, dass der wissenschaftliche Konsens eben richtig ist und die Außenseitermeinung eher falsch ist. Das sollte man sich auch im Hinterkopf bewahren, wenn jemand sagt, ja, über Galilei hat man auch gelacht, und dann sagt jedem Mal, über den Enrico, den Clown, hat man auch gelacht. Deswegen, das war mein Beitrag für den logischen Druckschluss der Woche.
Ja, danke David für das noch. Ich hoffe, die Leute haben nicht zu viel über uns gelacht oder ein bisschen mit uns gelacht und haben es genossen heute. Ich habe es wieder genossen mit dir. Es waren wieder lustige Momente dabei. Ich habe auch wieder das eine oder andere mitgenommen aus der Sendung, ganz persönlich. Wenn ihr was mitgenommen habt, dann könnt ihr uns natürlich auf Twitter schreiben, euer Feedback senden, aber ihr könnt natürlich auch Themen vorgeben, also wir sind gespannt, was kommt, und ja, wir freuen uns vielleicht auf die dritte und letzte Folge von Ich gleich. Und sonst, bis gleich.
Ich
gleich.
Ich bin der Computer.